BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe dieses Podcasts. Aus aktuellem Anlass nehmen wir diese Folge erst am Samstagmorgen auf. Denn, Sie haben es alle mitbekommen, es gab am Freitag, wohl wenig überraschend, dann doch noch eine Einigung zur großen Schuldenorgie des Staates. Endlich darf in die Vollen gegangen werden und alle zeigten sich zufrieden. Dennoch steht im Raum, dass es natürlich einer fundamentalen Reform der Schuldenbremse bedarf. Genau dieser Frage gehen wir nach. Der Frage, wie sollte denn so eine Reform wirklich ausgestaltet sein? Ich finde, es ist ein hochrelevantes Thema. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Du hast gerade gemerkt, dass dein Unternehmen eigentlich schon gestern jemanden hätte einstellen müssen. Aber wie kannst du schnell großartige KandidatInnen finden? Ganz einfach, mit Indeed. Wenn es ums Einstellen geht, ist Indeed alles, was du brauchst. Du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob dein Stellenangebot auf anderen Jobseiten gesehen wird. Gesponserte Stellen auf Indeed helfen dir aufzufallen. Mit Premium-Stellenanzeigen wird dein Angebot für relevante KandidatInnen ganz oben auf der Seite platziert, damit du die gewünschten Personen schneller erreichst. Und das macht einen großen Unterschied. Laut Indeed-Daten erhalten direkt auf Indeed veröffentlichte Premium-Stellenanzeigen 45% mehr Bewerbungen als nicht gesponserte Stellen. Außerdem gibt es mit Indeed gesponserte Stellen keine monatlichen Abonnements, keine langfristigen Verträge und du zahlst nur für Ergebnisse. Wie schnell ist Indeed? In der Minute, in der ich hier gesprochen habe, wurden laut Indeed-Daten weltweit 23 Einstellungen über Indeed vorgenommen. Es gibt also keinen Grund zu warten. Beschleunige dein Recruiting jetzt mit Indeed. HörerInnen dieses Podcasts erhalten auf indeed.com/BTO ein Guthaben von 75 € für eine gesponserte Stelle, damit dein Stellenangebot mehr Sichtbarkeit erhält. Schließe dich den 3,5 Millionen ArbeitgeberInnen weltweit an, die Indeed nutzen, um schnell großartige Talente einzustellen. Du stellst ein, dann ist Indeed alles, was du brauchst. Indeed.com/BTO. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Das waren anspruchsvolle Diskussionen, aber sie waren im Ton und im Umgang jederzeit wirklich gut.
Diese Gespräche haben sich gelohnt, eine gute Basis zu entwickeln. Und ich bin froh über das Ergebnis.
Und wenn es am Dienstag gelingt, diese Grundgesetzänderungen durchzubringen, dann ist das ein Befreiungsschlag für unser Land.
Wir haben aber jetzt CDU und SPD die Möglichkeit gegeben, das Richtige zu tun. Und wir können nur an beide Fraktionen appellieren, nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr, werden Sie dem Klimaschutz gerecht. Wir haben dafür getan, was wir an dieser Stelle tun konnten.
Und dafür waren vertrauliche, auch effektive Gespräche mit den Grünen notwendig, sie waren richtig und sie haben dieses Paket jetzt noch mal besser gemacht.
Wir werden Spielräume haben jetzt für Investitionen in unsere Infrastruktur. Wir werden weiter konsolidieren müssen. Das wird eine Aufgabe sein, die durch die Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben, nicht in Frage gestellt wird.
Nun haben sie sich also geeinigt. Und verwundert es wirklich? Ich denke nicht. Die Lust, mehr Geld zu bekommen für den Staat, war einfach bei allen viel zu groß ausgeprägt. Dabei haben die Grünen zuvor richtig Druck gemacht und wurden dafür sogar von der Neuen Zürcher Zeitung gelobt.
Dieses Sondervermögen ist noch nicht einmal auf sanierungsbedürftige Straßen, Brücken und Bahnschienen beschränkt, sondern soll allerhand soziale Wohltaten finanzieren. Das ist durch keinerlei historische Notwendigkeit begründet, aber Friedrich Merz war offenbar schon vor seinem Amtsantritt zu schwach, um den Sozialdemokraten diesen Erpressungsversuch auszureden. Insofern ist es gut nachvollziehbar, dass die Grünen sich nicht hergeben wollen, um die Schatzkiste von Schwarz-Rot mit Spielgeld zu füllen, wie es die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, ausdrückte. Bleiben die Grünen an dieser Stelle hart und lassen sie sich nicht durch Klimazugeständnisse einkaufen, müssen CDU, CSU und SPD zurück auf Los, wie es beim Monopoly-Spiel heißt. Sie müssten dann ganz von vorne verhandeln, ohne Extrageld.
Jetzt hätte man erwarten können, dass die Grünen hier hart bleiben. Aber sie blieben es letztlich nicht. Die Frage ist, wie groß ist der Preis, den die Politiker der Union und der SPD, aber vor allem das Land für diesen Kompromiss zahlen muss. Die Grünen haben 100 Milliarden Euro für den Klima- und Transformationsfonds herausgehandelt und zugleich, wie Sie es betonen, das Ziel der Klimaneutralität sogar in das Grundgesetz hinein verhandelt. Kein Wunder, dass die Grünen in ihrer Presseerklärung jubeln.
Erstmals findet der Begriff der Klimaneutralität nun ausdrücklich Eingang in das Grundgesetz. Das Sondervermögen ist präzisiert als Sondervermögen für Infrastruktur und Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045. 100 Milliarden aus dem Sondervermögen werden für den Klimaschutz bereitgestellt und in den Klima- und Transformationsfonds KTF überführt. Damit gehen mindestens ein Viertel der Bundesmittel aus dem Sondervermögen direkt in Projekte für den Klimaschutz. Die Kosten für die EEG-Umlage werden aus dem Kernbundeshaushalt erbracht und nicht aus dem KTF. Das ist entscheidend dafür, dass das Geld wirklich für Klimaschutzinvestitionen genutzt wird.
Genauso äußerte sich auch Andreas Audritsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Auf X jubelte er, die Klimaneutralität bis 2045 kommt ins Grundgesetz. In den Medien wurde das nicht groß aufgegriffen. Auf X gab es einige rechtliche Kommentare, die sagten, nein, nur wenn es ein Ziel ist für die Verwendung der Gelder, ist es noch lange nicht im Grundgesetz. Am Samstagmorgen ist das einzige Medium, welches das Thema aufgegriffen hat, die Bild-Zeitung. Sie titelt, hinter diesem Wort tickt Merz größte Zeitbombe. Und da wird gesagt, letztlich wäre es so, dass, wenn man das so interpretiert, wie die Grünen es tun, dass damit nur noch Investitionen möglich sind, die auch einen Bezug haben zum Klimaschutz. Beispiel, Autobahnen nicht, Fahrradwege schon. Wie gesagt, ob das wirklich so eng definiert zu verstehen ist und ob es wirklich ein grundgesetzverbindliches Ziel gibt, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu gestalten und alle Aufgaben daran auszurichten, das ist mir zum heutigen Zeitpunkt Samstagmorgen nicht ganz klar. Nur eins ist klar, wäre es so, wäre das sicherlich unzweifelhaft ein großes Desaster. Denn die Klimaneutralität im Grundgesetz würde sehr ernste Konsequenzen haben und wäre aus meiner Sicht eine echte Bedrohung für den Industriestandort. Vor allem ist es völlig sinnlos, 2045 festzuschreiben, wenn die EU das Ziel erst für 2050 anstrebt. Dann können einfach die anderen Staaten in den 5 Jahren mehr CO2 ausstoßen. Was den Klima- und Transformationsfonds betrifft, so ist auch das eigentlich nicht erfreulich. Denn wir wissen schon, in der Vergangenheit war dieser ein Ort der Mittelverschwendung. Warum? Zum einen finanziert er sehr viel teure Maßnahmen mit Blick auf die Vermeidungskosten pro Tonne CO2. Ich erinnere daran, dass global die Kosten bei ungefähr 100 Dollar pro Tonne liegen. In Deutschland werden Maßnahmen finanziert, die ein Vielfaches an Kosten produzieren für denselben CO2-Effekt. Zum anderen hat der Klima- und Transformationsfonds viele sinnlose Projekte finanziert. Ich erinnere an den klimaneutralen Stahl. Im Podcast haben wir das diskutiert. Studien zeigen, dass der Stahl, der mit Wasserstoff in Deutschland hergestellt würde, niemals wettbewerbsfähig wäre und deshalb dauerhafte Subventionen erfordert, die eben selbst der Staat nicht leisten kann. Von dem Hintergrund finanzieren wir damit Dinge, die letztlich sinnlos sind und auch keinen Klimaeffekt haben. Und das führt mich zum dritten Punkt, der immer gerne vergessen wird. Wir brauchen in Deutschland keine extra Klimainvestitionen. Einfach deshalb, weil wir den europäischen Emissionshandel haben. Der Emissionshandel führt bereits dazu, dass Anreize bestehen, CO2 zu sparen, und wir sollten uns darauf fokussieren, den Markt arbeiten zu lassen, statt zusätzliche Maßnahmen auf Pump hier sogar noch zu finanzieren. Jetzt könnte man im Gegenzug aber erwarten, dass es den Grünen gelungen ist, die Zweckentfremdung des Geldes zu verhindern. Denn eine solche Zweckentfremdung liegt ja nahe, wenn man an das Sondierungspapier denkt. Dort geht es bekanntlich in die Vollen. Mit Mindestlohn 15 Euro, der Ausweitung der Tarifbindung, der Mütterrente, der Festschreibung des Rentenniveaus, der Subvention des Strompreises und der Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie. Ich denke, ich muss hier alle Punkte wiederholen. Hinzu kommen ja noch die Feststellung, dass Union und SPD keinen Kurswechsel in der Energiepolitik wollen und auch in der Industriepolitik genauso weitermachen wollen wie Robert Habeck. Also alles das, was man unter einer Wirtschaftswende erwarten würde, findet schon jetzt absehbar nicht statt. Die Grünen feiern sich auch, genau diese Mittelverwendung für Wahlgeschenke verhindert zu haben. Ich zitiere aus der Presseerklärung der Grünen.
Es wird nun im Grundgesetz verankert, dass alle Ausgaben aus dem neu geschaffenen Sondervermögen tatsächlich zusätzliche Investitionen in Klimaschutz, Infrastruktur und Wirtschaft sein müssen. Einen Verschiebebahnhof für Steuersenkungen kann es nun nicht mehr geben.
Konkret sollen nur die Investitionen auf Kredit finanziert werden, die über einem Ausgabenniveau von 10% vom Haushalt liegen. Dies klingt nach einer Verhinderung von Wahlgeschenken. Doch dem ist nicht so. Bereits jetzt sind im Haushaltsplan über 10% der Mittel für Investitionen vorgesehen. Hier werden also Mittel frei. Hinzu kommt, dass der Begriff der Investition ausgesprochen schwammig ist. Das war schon das Problem mit der sogenannten goldenen Regel, die früher galt, bevor man die Schuldenbremse verabredet hat. Schon damals wurde alles Mögliche als Investition klassifiziert. Hinzu kommt auch noch, dass diese Regelung bei den 100 Milliarden, die die Länder bekommen, nicht gelten sollen. Also ganz offiziell wissen wir jetzt, die 100 Milliarden Euro, die an die Länder fließen, dürfen dazu herangezogen werden, laufende Investitionen zu finanzieren. Die können also Löcher damit stopfen. Das ist das Gegenteil von nachhaltiger Finanzpolitik. Wir erinnern uns, die Grünen forderten, dass wir zumindest 1,5% vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung aus dem laufenden Haushalt herausfinanzieren sollten, während Union und SPD die Hürde bei 1% ansetzen wollten. Es bleibt bei der 1%-Hürde und es kommt darüber hinaus zu einer Ausweitung des Begriffes, was alles unter Verteidigung fällt. Ich zitiere erneut die Grünen.
Mit dieser Einigung investieren wir in Frieden, Sicherheit und unsere Verteidigung nicht nur bei der Bundeswehr. Ein wesentliches Ergebnis der Verhandlungen ist die Anwendung eines erweiterten Sicherheitsbegriffs für die Bemessung der Verteidigungsausgaben. Dieser umfasst nicht nur die militärische Verteidigung, sondern schließt auch Bereiche wie Zivil- und Bevölkerungsschutz, Cybersicherheit, Nachrichtendienste und Unterstützung für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten ein.
Konkret bedeutet das, jetzt schon über 10 Milliarden Euro zusätzlich für andere Zwecke. Denn diese 10 Milliarden werden zurzeit über der Hürde von 1% aus dem Bundeshaushalt finanziert. Die Umdefinition macht es zudem für ein ziemlich offen definiertes Überziehungskonto für alles Mögliche. Halten wir fest, die Einigung hat es nicht besser gemacht, sondern noch schlimmer. Eine ganz, ganz große Koalition aus Union, SPD und Grünen hat sich die Haushaltsnöte für ein paar Jahre vom Hals geschafft. Und das ist nicht gute Verschuldung, sondern Mittelverschwendung. Es beweist erneut, wie wichtig es gewesen wäre, erst zu sanieren, erst zu sparen, erst zu reformieren und dann, wenn nötig, Schulden zu machen. Und das haben mittlerweile auch die vier Ökonomen erkannt, die das Tor zur Verschuldungsorgie aufgestoßen haben. Alle vier, Clemens Fuß, Moritz Schulerig, Michael Hüter und Jens Südekum, bemühten sich in den letzten Tagen in Interviews immer wieder zu betonen, wie wichtig doch Reformen seien. Ich denke, es war zu spät. Moritz Schulerig äußerte sich beispielsweise so in der Rheinischen Post.
Mit dem Finanzpaket, wenn es denn durch Bundestag und Bundesrat geht, haben wir einen großen ersten Schritt getan. Wir müssen weitere Schritte gehen und massiv deregulieren, das Sozialsystem und das Arbeitsrecht reformieren. Wir werden wieder mehr und länger arbeiten müssen. Die Rente gehört unbedingt auf die Reformagenda der neuen Regierung. Unsere Demografie lässt uns gar keine Alternative. Fast ein Drittel aller Steuereinnahmen des Bundes, jeder dritte Euro, geht in diverse Zuschüsse zur Rentenversicherung. Das würde ich nicht als zukunftsorientierte Finanzpolitik beschreiben. Und in den Tagesthemen sagte Schulerig Folgendes.
Richtig ist aber auch, dass natürlich der Druck auf die Reformen in Deutschland und auch gerade die Reform der Ausgaben des Staates dadurch zunimmt. Und ich sehe auch eine große Verantwortung jetzt bei der neuen Bundesregierung, bei Friedrich Merz, zu sehen, dass dieses Geld, was wir jetzt uns über Kredit beschaffen, kurzfristig, dass das so ausgegeben wird, dass es einen größtmöglichen ökonomischen Nutzen entfaltet und dass wir in 10 Jahren dastehen und sagen, das hat wirklich einen Wachstumsimpuls und einen Sicherheitsimpuls gegeben. Darauf wird es jetzt dann ankommen.
Ich kann nur festhalten, es war und ist naiv, der Politik eine Begründung zu liefern, sich Milliarden oder wahrscheinlich eher 1 Billion Euro zu leihen und dann zu denken, die Politiker würden, nachdem sie das Geld bekommen haben, unangenehme Entscheidungen treffen. Es gibt den berühmten Spruch aus dem Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Eine Reform der Schuldenbremse, ich denke, das dürfte nach den Ereignissen der letzten Tage unstrittig sein, ist überfällig. Und genau diese soll auch kommen, wie die Grünen in ihrer Presseerklärung betonen.
Wir haben viel erreicht, aber auch noch einiges vor. Weitere Investitionen in die Zukunft unseres Landes erfordern eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse. Darum bringen wir einen Entschließungsantrag in den Bundestag ein, der eine Expertenkommission einsetzt und eine Reform bis Ende 2025 als Ziel festlegt.
Die Frage ist nur, wie sähe eine gute Reform aus?
Manchmal ist die Zeit im Alltag einfach zu knapp. Man schafft es nicht bis in den Supermarkt, weil im Job mal wieder viel zu tun war. Dann kommt man nach Hause und beides ist leer, der Kühlschrank und der Bauch. Das sind genau die Momente, in denen ich mich freue, dass es Volt gibt. Bei Volt kann ich Lebensmittel aus dem Supermarkt bestellen und in vielen Einzelhandelsgeschäften einkaufen. Sogar rezeptfreie Medikamente bringt mir Volt nach Hause. Und natürlich liefert mir Volt auch mein Lieblingsessen aus meinen Lieblingsrestaurants. Volt bringt mir in 35 Minuten fast alles, was ich brauche, direkt an die Wohnungstür. Klingt banal, macht mir das Leben aber deutlich leichter und das ist bei meinen ewig langen To-Do-Listen etwas, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Ich mag die Zuverlässigkeit von Volt und dass ich bequem, einfach und schnell in der App bestellen kann. Ein paar Klicks und schon ist mein Volt-Bike unterwegs. Also ich kann dir Volt wärmstens empfehlen. Lade die App runter und wenn du unseren Code benutzt, BTO20, dann bekommst du als Neukunde auf deine ersten beiden Bestellungen 10 Euro Rabatt. Das alles und einen Link findest du natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode. Du merkst schon, ich mag Volt.
Wir wissen, es ist unstrittig, dass wir eine Reform brauchen. Ich erinnere an meine Argumentation. Wir haben einen objektiven Bedarf, sehr schnell deutlich mehr zu investieren, vor allem im Bereich der Verteidigung. Außerdem, Sie wissen es, bin ich skeptisch bezüglich des Sparens innerhalb des Euro. Das macht nur begrenzt Sinn. Und genau deshalb habe ich mich ja schon seit langem für deutlich mehr Schulden in Deutschland ausgesprochen. Aber ich habe das immer verbunden mit einer Reduktion der sogenannten verdeckten Verbindlichkeiten, also der ungedeckten Versprechen für Rente, Pension, Gesundheitsversorgung einer alternden Gesellschaft. Im Kern also genau das Gegenteil von dem, was jetzt im Sondierungspapier steht. Also nicht die Mütterrente ausweiten, sondern Leistungen zurücknehmen. Und jetzt gibt es tatsächlich einen von Ökonomen ausgearbeiteten Vorschlag, der von mir sein könnte. Unter dem Titel Zukunftshaushalt statt Schuldenbremse schreibt ein Team um den Mannheimer Ökonomen Professor Friedrich Heinemann, wie eine Reform der Schuldenbremse aussehen sollte. Die Studie ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Dort kann man zunächst lesen, was jeder klar Denkende erwarten konnte und was uns die Politiker gerade vormachen.
Reformvorschläge fußen auf der zutreffenden Beobachtung, dass Deutschland immer noch über einen erheblichen Verschuldungsspielraum verfügt. Die Idee wäre, diesen stärker zur Finanzierung dringender öffentlicher Aufgaben zu nutzen. Allerdings wäre zu berücksichtigen, dass das eigentliche Problem der deutschen Schuldentragfähigkeit in der Demografie und den hohen impliziten Schulden liegt. Würde man der Politik heute bereits erlauben, den verbleibenden Verschuldungsspielraum zu nutzen, stünde dieser Mitte der 2030er Jahre nicht mehr zur Verfügung, wenn er aufgrund des dann erfolgten Ruhestands der vollständigen Babyboomer-Generation noch dringender benötigt würde als derzeit.
Und wie wahr diese Einschätzung ist, zeigt er das Sondierungspapier, wo sofort mehr in den Konsum fließt. Die Autoren betonen zudem durchaus die positiven Aspekte der Schuldenbremse.
Die Schuldenbremse hat einen Beitrag in Bezug auf die Sicherung einer tragbaren Verschuldung geleistet. Anders als große OECD-Staaten ist es in Deutschland trotz umfangreicher schuldenfinanzierter Stabilisierungspakete in der Finanzkrise, Pandemie und Energiekrise gelungen, einen nennenswerten dauerhaften Anstieg seiner Staatsschulden-BIP-Quote zu verhindern. Diese Leistung stärkt nicht nur die fiskalische Resilienz des Landes in neuen Krisen, sondern leistet auch einen europäischen Beitrag. Es ist in erster Linie der Garantie Deutschlands mit seiner noch erstklassigen Bonität zu verdanken, dass die EU in großem Umfang im Rahmen des Corona-Wiederaufbaupakets Next Generation EU zu akzeptablen Konditionen Anleihen emittieren kann.
Dennoch gibt es in der Schuldenbremse eine offensichtliche Schwäche.
Während die Schuldenbremse zwar die Verschuldung erfolgreich begrenzt hat, verfügt dieses Regelwerk bislang kaum über institutionelle Anreize, die Ausgabestruktur stärker in Richtung Bildung, Infrastruktur, Forschung und Innovation, Natur- und Klimaschutz sowie Verteidigung zu bewegen. Damit ist nicht gesagt, dass die Schuldenbremse diese Fehlentwicklungen auf der Ausgabeseite verursacht hat. Sie hat sie aber auch nicht verhindern können.
Klartext: Die Politik hat an der falschen Stelle gespart. Und deshalb beinhaltet der Reformvorschlag der Mannheimer Ökonomen explizit eine Reform des Sozialstaats und eine Reform der Rechnungslegung des Staates.
Eine Schwäche der bisherigen Überlegungen besteht darin, dass die hohe Ausgabendynamik der sozialen Sicherungssysteme als eine der Ursachen für die Verdrängung von Zukunftsausgaben nicht thematisiert wird.
Dies schlägt sich dann folgendermaßen konkret im Vorschlag nieder.
Wie Reformen der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie im Bürgergeld aussehen könnten, ist in einer Fülle von Vorschlägen entwickelt worden. Wichtig für die im Koalitionsvertrag vorzunehmende Grundsatzeinigung sind jedoch nachprüfbare quantitative Ziele der in den kommenden beiden Jahren zu realisierenden Sozialstaatsreform. Diese Quantifizierung sollten zwei Dimensionen abdecken. Erstens eine Deckelung im projizierten Ausgabewachstum der Sozialbudgets im Bundeshaushalt für die kommenden 10 Jahre, beispielsweise Begrenzung dieser Budgets auf eine Relation zum BIP bis 2035 in Höhe von X%. Und zweitens eine Festlegung auf eine maximale Höhe der Sozialbeiträge, zum Beispiel auf dem aktuell erreichten Niveau plus minus X%. Mit diesen quantitativen Zielen verbleiben den Koalitionären viele Freiheitsgrade in Bezug auf die Ausgestaltung der Reformen. Diese Grundsatzeinigung auf diese beiden grundlegenden Zahlen wäre eines der Elemente, die in die Einigung über das SVT zu erfüllen wären.
Hier hört man bereits die Skepsis raus, eine solche Einigung noch nach dem Beschluss eines Sondervermögens erzielen zu können. Wie berechtigt diese Skepsis ist, konnten wir in diesen Tagen gerade live erleben. Hinzu kommt ein weiterer, wie ich finde, sehr wichtiger Aspekt.
Zudem vernachlässigen die vorliegenden Reformmodelle bislang die Notwendigkeit, die Ausweitung des Verschuldungsspielraums mit einer Hinwendung zu einer stärker wirkungsorientierten Haushaltssteuerung und einem kaufmännischen Rechnungswesen zu flankieren. Ohne ein solches Junktim besteht die Gefahr, dass bei einer Lockerung der Budgetrestriktion die Effizienz des Mitteleinsatzes weiter abnimmt.
Die Forderung ist also folgende: Doppelte Buchführung auch beim Staat. Und auch das ist eine langjährige Forderung von mir. Eine der ganz frühen Folgen hat sich mit der sogenannten DOPIC befasst. Die Folge 31 mit dem Titel Deutschland braucht mehr Ehrlichkeit in der Politik. Damit aber nicht genug. Die Reform der Schuldenbremse, so die Vorstellung der Autoren, soll darauf fokussieren, dass die Politik das Geld auch richtig verwendet. So beim sofort einzurichtenden Sondervermögen Verteidigung und Transformation.
Kurzfristig sollte der Finanzierungsspielraum des Bundes durch ein grundgesetzlich verankertes Sondervermögen Verteidigung und Transformation erweitert werden, um die akuten unabweisbaren Finanzbedarfe im Bereich Verteidigung und Ukraine-Hilfe decken zu können. Das Sondervermögen Verteidigung und Transformation ist mit einer Additionalitätsregel zu versehen, um eine Fehlverwendung über Anpassungen im Kernhaushalt auszuschließen.
Das ist genau das, was jetzt fehlt und entsprechend heftig kritisiert wird. Dauerhaft würden die Ökonomen das dann so regeln.
Die bisherigen regulären Obergrenzen für die Kreditaufnahme von 0,35% des Bruttoinlandsproduktes für den Bund und 0% für die Länder bleiben erhalten. Ebenso bleiben die Bereinigung um finanzielle Transaktionen, die Konjunkturkomponente und die Notlagenklausel gegebenenfalls in modifizierter Weise erhalten. Neu ist, Eine zusätzliche Kreditaufnahme ist für Bund und Länder in dem Umfang zulässig, um den die Zukunftsausgaben im aktuellen Haushaltsjahr den Durchschnitt der jeweils letzten 10 Jahre überschreiten.
Das bedeutet, nur solange auch wirklich mehr an Zukunftsausgaben getätigt werden, darf man das Delta, also diese Mehrausgaben, mit Schulden finanzieren. Das finde ich richtig gut. Es bedeutet übrigens auch, dass es keine ewigliche Erhöhung der Schulden geben kann, denn die Zukunftsausgaben können nicht ewig weiter anwachsen. Bleibt die Frage, was verstehen die Autoren unter solchen Zukunftsausgaben?
Die potenziell begünstigten Zukunftsausgaben müssen im Grundgesetz ausreichend präzise und abschließend benannt werden. Konzeptionell sind dafür die Vorarbeiten des ZEW zur Zukunftsquote hilfreich. In der ZEW-Zukunftsquote werden Haushaltsposten berücksichtigt, die einen Beitrag zur Sach-, Human- und Naturkapitalbildung sowie zum technischen Wissen leisten. Im Grundgesetz könnten somit folgende Ausgabetypen als Zukunftsausgaben genannt werden: Investitionen, Bildung, Forschung und Entwicklung, Umwelt- und Klimaschutz sowie Verteidigung.
Das ist zu 100% einleuchtend. Verbleibt nur noch ein Problem. Wer kontrolliert die Politik? Hier beweisen die Autoren, dass sie ähnlich skeptisch bezüglich der Selbstkontrollfähigkeiten der Politik sind wie ich, weshalb sie folgenden Vorschlag unterbreiten.
Es ist mit einem Schub der Budgetkreativität zu rechnen, wenn diese Zukunftsklassifikation eine solche Bedeutsamkeit für die Finanzierungsmöglichkeiten erlangt. Es entstehen damit Anreize, Programme aus gegenwartsorientierten Klassifikationen in solche mit höherer Zukunftswertung umzubuchen. Die Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme sollte nicht der Exekutive alleine überlassen werden. Denkbar wäre hier die Etablierung eines Trios aus Deutscher Bundesbank, Bundesrechnungshof und Sachverständigenrat, das gemeinsam die Schuldenberechnungen der Regierung überprüft und mit seiner Berechnung das maximale Ausmaß der Schulden verbindlich festlegt.
Auch diese Idee finde ich, kurz gesagt, super. Und deshalb lohnt das Ganze die Vertiefung und die nehmen wir jetzt vor. In meinem Gespräch mit einem der Autoren, mit Professor Friedrich Heidemann. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Friedrich Heidemann komme, noch dieser Hinweis. Wenn Sie in diesem objektiv gesehen ereignisreichen Jahr die Fakten im Blick behalten wollen und auf vertrauenswürdigen Qualitätsjournalismus setzen möchten, gibt es ein gutes Angebot für Sie. Für kurze Zeit erhalten Sie das Handelsblatt digital oder gedruckt für 12 Monate mit 40% Rabatt. Dazu gibt es sogar noch eine exklusive Handelsblatt-Tasche. Jetzt können Sie sich dieses Angebot sichern unter handelsblatt.com/2025. Weitere Informationen finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch jetzt zu meinem Gespräch mit Professor Friedrich Heidemann.
Professor Dr. Friedrich Heidemann ist Leiter des ZEW-Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft und außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Er ist Präsidiumsmitglied des Arbeitskreises Europäische Integration und Mitglied des Kuratoriums des Instituts für Europäische Politik. Außerdem ist er CESIFO Research Fellow und Berater der Arbeitsgruppe Europa der Deutschen Bischofskonferenz. Seine Forschungsinteressen gelten der empirischen Finanzwissenschaft und politischen Ökonomie. Anwendungen betreffen vor allem Fragestellungen zur europäischen Integration, zur Besteuerung und zu den Fiskalinstitutionen von Europäischer Union und Eurozone.
Sehr geehrter Professor Heidemann, ich freue mich ausgesprochen, Sie mal Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, lieber Herr Stelter.
Professor Heidemann, Sie haben eigentlich meinen Traum erfüllt. Sie haben nämlich mal einen richtig guten Vorschlag gemacht zum Thema der Reform der Schuldenbremse. Darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir das machen, heute ist Donnerstag, insofern wir sind ganz tagesaktuell. Vielleicht bevor wir auf Ihren Vorschlag konkret eingehen, wie beobachten Sie eigentlich jetzt gerade die aktuelle Diskussion zum Thema Schuldenbremse? Ich meine, wie finden Sie das? Plötzlich gibt es viel Geld und Sondierungspapier verspricht sofort viele soziale Wohltaten. Ich meine, was ist Ihr Blick so als Ökonom auf den derzeitigen Stand der Diskussion?
Ja, ich will gar nicht mit negativer Bewertung starten, sondern erstmal positiv anerkennen, dass der Ernst der Lage sich herumgesprochen hat, dass Deutschland vor ganz außergewöhnlichen Herausforderungen, etwa in der Verteidigungspolitik, steht. Und ich glaube, wir eine große Ernsthaftigkeit beobachten, jetzt zu einer guten Lösung zu kommen, die auch unsere außen- und sicherheitspolitischen Interessen wirklich fördern kann. Aber natürlich, wie immer bei solchen Krisenmomenten, sind auch eine ganze Reihe Interessen am Werk, um jetzt so ihr eigenes Süppchen zu kochen. Und die Sorge ist schon, dass man um des eigentlichen guten Motivs willen jetzt wirklich die Taschen aufmachen, um glaubwürdiges Verteidigungssignal zu schicken, dass da alle möglichen Sonderinteressen direkt mit bedient werden sollen. Und das ist die große Gefahr. Das ist übrigens auch die Gefahr dieses unglaublichen Zeitdrucks, der da ja jetzt ist, ne, durch die Konstellation, die wir haben, dass der alte Bundestag jetzt noch eine Lösung finden will. Die Abgeordneten können ja kaum mal gewissenhaft darüber nachdenken. Und da ist natürlich immer die Gefahr, ob man in der Hektik nicht plötzlich Entscheidungen trifft, die dann unsere Finanzpolitik vielleicht jahrzehntelang prägen werden.
Ich fand es interessant in Ihrem Paper, Sie müssen ein bisschen den Hintergrund ein bisschen sagen zur Genese, weil es natürlich vom Timing her, sagen wir mal so, ist natürlich hochaktuell, ein Paper zu veröffentlichen, gerade wo Diskussionen darüber gerade so politisch akut gut ist. Wahrscheinlich haben Sie auch nicht erwartet, dass es so schnell nach der Wahl schon losgeht. Aber Sie haben ja im Prinzip gesagt in dem Motto, naja, bevor man irgendwelche Sondervermögen beschließt, muss man sich schon verpflichten, auch Reformen durchzuführen. Und jetzt sehen wir ja genau, was passiert, wenn man das nicht macht. Weil ich habe so ein bisschen so das Gefühl, Ihre Kollegen, also Fuß, Schulerik, Südekum, Hüter, die haben ja da den leichten Part gemacht, nämlich der Politik zu sagen, ihr müsst mehr Schulden machen, aber haben den schweren Part, ihr müsst auch das mit Reformen verbinden, glaube ich, nicht so richtig wahrnehmen können. Jetzt sieht man eigentlich, wie wichtig es ist, dass man der Politik erst die Aufgabe gibt, sozusagen das Unangenehme zu machen, bevor man ihnen Geld gibt, oder?
Ja, das ist ein zentraler Gedanke auch unseres ganzen Reformansatzes. Man muss einfach sehen, wo kommt das Problem im Bundeshaushalt her? Das Problem im Bundeshaushalt ist das starke Wachstum der Transfers. Es ist ja heute schon so, dass im Kernhaushalt mehr als jeder vierte Euro ins Rentensystem geht. Und wir haben uns am ZDW auch analysiert, wie war das eigentlich in den guten Zeiten, so vor der Pandemie? Da hatten wir Jahre mit einem unglaublichen Zuwachs der Steuereinnahmen, und da hätte man eigentlich erwarten können, das sind die Jahre, in denen wird investiert. Aber wenn man schaut, wie dieser Zuwachs verwendet worden ist, dann ist der zum allergrößten Teil in die konsumtiven Ausgaben, sprich in die Sozialtransfers gegangen. Und daher wäre es natürlich jetzt hochgradig wünschenswert, dass man nicht einfach höhere Defizite, Schulden zulässt, sondern das in ein Gesamtpaket einfügt. Und das ist etwas, wenn ich was kritisiere, auch jetzt Verhandlungsstrategie in diesen beginnenden Koalitionsverhandlungen, dass die Union, die ja eigentlich auch für so einen fiskalisch, sagen wir mal, konservativen Ansatz steht, gar nicht überhaupt versucht hat, so ein Paket erst zu packen, dass sie gesagt hätte, wir machen mehr Flexibilität bei den Schulden, aber wir einigen uns doch auf ein paar verbindliche Leitplanken für eine Reform des Sozialstaats. Das kann man in 3 Tagen nicht im Detail klären, aber was man hätte klären können ist, wir verpflichten uns darauf, das Wachstum zum Beispiel der Transfers ins Rentensystem im Bundeshaushalt auf die Inflationsrate zu begrenzen. Oder wir verpflichten uns darauf, die Höhe der Sozialabgaben dort einzufrieren, wo sie heute sind. Solche Leitplanken, die wären jetzt enorm wichtig und könnten dann in Ruhe abgearbeitet werden in einer neuen Regierung. Und die Chance ist vielleicht schon verpasst, ne? Weil jetzt schon irgendwie alle davon ausgehen, ja, neue Schulden gibt es sowieso und dann müssen wir gar nicht Reformen im Gegenzug machen, weil wir können das ja mit Geld zudecken.
Das klingt für mich aber so, Professor Heinemann, als würden Sie eigentlich die Schuldenbremse gar nicht so kritisch sehen, weil Sie eigentlich, Sie haben ja gesagt, dann die Worte, naja, wir hatten viel Geld, übrigens habe ich auch mal vorgerechnet, im Bundeshaushalt ja hunderte von Milliarden zusätzlich hatten wir zur Verfügung, nicht nur wegen höheren Steuereinnahmen, sondern auch vor allem wegen Zinsersparnis, hatte der Bund ja viel Geld und Sie haben investiert, sondern Sie haben den Konsum ausgeweitet. Also kann man doch eigentlich sagen, die Schuldenbremse ist ja nicht daran schuld, dass wir nicht ausreichend investiert haben, wie immer von der Politik gerne erzählt wird.
Ja, das stimmt. Die Schuldenbremse ist daran nicht schuld. Ich ziehe eine gemischte Bilanz der Schuldenbremse. Die hat wirklich gut funktioniert, Deutschlands fiskalischen Spielraum zu erhalten. Also es wird jetzt auch oft wirklich nicht anerkannt. Also die Tatsache, dass Deutschland jetzt überhaupt überlegen kann, 500 Milliarden, 1 Billion Schulden zu machen, liegt ja gerade daran, dass wir noch diesen fiskalischen Spielraum haben, den die Schuldenbremse uns erhalten hat. Da schauen ja andere EU-Staaten neidvoll jetzt auf Deutschland und sind schon verärgert und sagen, ach, die können jetzt so viel machen. Aber das ist natürlich auch verdient, dass wir diesen Spielraum haben. Da hat die Schuldenbremse uns geholfen. Also da war die gut. Sie war aber schlecht, in der Ausgabestruktur Anreize zu setzen. Sie haben schon recht, die Schuldenbremse ist nicht schuld, dass wir nicht mehr für Investitionen ausgegeben haben, aber sie hat das auch nicht verhindern können. Also die Schuldenbremse bisher ist kein Regelwerk, was wirklich auf der Ausgabenseite, in der Ausgabestruktur die Interessen zukünftiger Generationen besonders verteidigt oder da besonders kluge Anreize setzt. Und da könnte man mehr machen.
Ja, Genau, und das ist ja, glaube ich, auch Ihre Idee. Ich meine, Sie haben vom Timing her, ich nehme mal an, Sie wollten mit Ihrem Paper eigentlich quasi der neuen Regierung etwas an die Hand geben und haben nicht geahnt, dass es sozusagen so heute die Polter nach der Wahl losgeht. Aber was ist denn grundsätzlich Ihre Idee? An welchen Themen sollten wir arbeiten, wenn wir jetzt die Schuldenbremse reformieren?
Das stimmt schon. Also der Zeitdruck wurde auch bei uns sehr groß. Wir wollten eigentlich immer so nach der Wahl kommen, wenn die Koalitionsverhandlungen starten, um da ein gutes Modell reinzubringen. Und dann ging das natürlich jetzt super schnell, aber letzten Endes war es doch auch ein gutes Timing, weil gerade jetzt ja solche Fragen gestellt werden. Also im Grundsatz, in wenigen Zügen erstmal die große Idee. Wir sagen, wir müssen Pakete schnüren, nicht einfach nur mehr Schulden machen, sondern das Einbetten in Grundsatzvereinbarungen. Eine hatte ich gerade genannt, schon Grundsatzvereinbarung zur Sozialstaatsreform. Eine weitere Einbettung, die unglaublich wichtig ist, dass wir unser Haushaltssystem, die Haushaltsprozesse reformieren in Richtung Wirkungsorientierung und kaufmännisches Rechnungswesen. Das klingt so nach Spezialthemen, aber das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das vor Augen führt, dass der Bund immer noch ein kameralistisches Rechnungswesen fährt. Damit ist gemeint, ein Rechnungswesen nach alter Art auf Zahlungen ausgerichtet, wo beispielsweise Abschreibungen gar nicht gemessen werden, wo Rückstellungen für Pensionslasten, also für das öffentliche Personal, gar nicht gemessen werden. Also wo ein großer Teil der Kosten eigentlich ausgeblendet wird. Die allermeisten anderen OECD-Staaten haben schon lange ein kaufmännisches Rechnungswesen und wir haben das nicht. Also wir reden unglaublich viel über die Schuldenbremse, aber wir reden überhaupt nicht darüber, dass der Bund im Grunde immer noch ein Rechnungswesen hat, was dem Verschleiß von Vermögen eigentlich zuträglich ist, also dass keine Anreize setzt, überhaupt Transparenz über den Vermögensverzehr zu haben. Daher sagen wir, auch das gehört in so ein Paket herein, dass wir Reformen machen, die Hand in Hand gehen mit einer besseren Haushaltssteuerung über kaufmännisches Rechnungswesen und auch über Wirkungsorientierung. Wenn ich zur Wirkungsorientierung etwas ergänzen darf, da geht es einfach darum, dass wir wegkommen von so einer Input-Sicht. In Deutschland gilt ja immer noch der als guter Politiker, der sagt, ich habe viele Milliarden, sagen wir mal, für den Klimaschutz mobilisiert. Das sollte aber nicht so sein. Es sollte der ein guter Politiker sein, der sagt, ich habe eine unglaublich hohe Reduktionsleistung bei den CO2-Emissionen hinbekommen. Also was habe ich erreicht? Nicht die Frage, was habe ich ausgegeben? Und das ist so diese Wende von der Input-Orientierung zum Thema Outcome und Impact, also was habe ich mit meiner Politik wirklich erreicht. Auch da ist Deutschland ein Nachzügler. Die OECD hat so Klassifikationen, so ein Vier-Klassen-Schema und Deutschland ist da immer noch in der untersten Klasse der Wirkungsorientierung. Also wir schauen nicht genau darauf, was erreichen wir eigentlich mit dem Geld. Und das ist natürlich ein Kern des Übels. Und daher sollte das alles in so ein Paket gepackt werden. Und dann sagen wir, das macht der Bundestag jetzt schon richtig, wir brauchen eine Kurzfristlösung, um schnell Geld zu mobilisieren. Und wir brauchen dann aber auch eine dauerhafte Reform der Schuldenbremse, um bessere Anreize für eine gute Ausgabestruktur zu erreichen. Also eine Ausgabestruktur, die wirklich auf die Zukunft ausgerichtet ist.
Bevor wir auf den Punkt kommen, möchte ich gerne mal ganz kurz nachhaken bezüglich Doppik und Wirkungsorientierung. Also doppelte Buchführung leuchtet mir ein. Hätten wir die gehabt, hätten wir zu Zeiten von Herrn Schäuble schon gesehen, dass der Staat nicht reicher wurde, sondern ärmer, weil die Assets verfallen sind. Also im Prinzip hätten wir Abschreibung gehabt und wir hätten gesehen, dass Vermögen schrumpft. Eine Frage wäre, Sozialstaat wäre ja nicht mit abgebildet. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn eine Mütterrente beschlossen würde, eine Grundrente, dann heißt es immer, das kostet nur 4-5 Milliarden im Jahr. In Wirklichkeit ist es aber ein Versprechen, was ja im Prinzip den Wert von ein paar hundert Milliarden hat, einfach deshalb, weil es ja über 30 Jahre erwachsen gezahlt wird. Also würden Sie bei so einer doppelten Buchführung auch den Sozialstaat einbeziehen oder würden Sie sagen, ja nee, wir gucken einfach nur auf die Beamtenpensionen, das war ja Beispiel, aber wir gucken jetzt nicht quasi auf die anderen Versprechen wie Mütterrente. Mütterrente ist ja auch so ein schönes Beispiel, jetzt konkret heißt es ja, es kostet nur 4 Milliarden. Stimmt natürlich nicht, das kostet wahrscheinlich in den nächsten 15 Jahren schon 50 Milliarden. Also insofern sind es ja weitaus teurere Projekte. Also wie ist da Ihr Gedanke?
Ja, in idealer Weise würde man diese ganzen, das, was Sie beschreiben, sind ja die versteckten Staatsschulden, die impliziten Staatsschulden, die ganzen ungedeckten Zahlungsversprechen unseres Sozialsystems. Das würde man natürlich idealerweise auch mit einbeziehen. Aber das kann ein kaufmännisches Rechnungswesen auch nicht wirklich leisten. Aber immerhin macht es schon mal nicht den Fehler, den Kapitalverzehr zu ignorieren, was wir derzeit tun. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel eben für den schlechten Zustand der öffentlichen Infrastruktur, dass wir einfach Kapitalverzehr gar nicht gemessen haben. Also wir sagen, die Kasse, die hat eine schwarze Null, aber ein ordentlicher Kaufmann, der eine Bilanz machen würde, dem würde auffallen, dass das Eigenkapital aufgezehrt wird, weil die Abschreibungen nämlich den Wert des Kapital Bestandes reduzieren. Und dann nützt auch eine schöne Liquidität nichts, wenn das Vermögen verfällt. Und das kann das kaufmännische Rechnungswesen leisten. Es kann nicht verhindern, dass die großen Lasten der impliziten Staatsschulden, dass die vielleicht von heutigen Politikern ignoriert werden. Und das will ich auch immer sagen, Wirkungsorientierung und kaufmännisches Rechnungswesen ist kein Allheilmittel. Das sehen Sie auch daran, dass die Kommunen ja zum Beispiel schon in Deutschland kaufmännisch buchen, dass wir eine ganze Reihe von Bundesländern haben, die in die Richtung gegangen wären. Ich glaube schon, dass da auch ein Wechsel in den Diskussionsformen, wie man über Vermögen und so redet, stattfindet, dass das Bewusstsein in eine gute Richtung verändert. Aber das ist kein Allheilmittel. Es ist nicht so, dass diese Kommunen oder die Länder jetzt plötzlich fiskalisch völlig gesundet seien oder so. Aber es gehört zu einem Gesamtpaket und da gehört es definitiv rein.
Jetzt möchte ich auch eine Nachfrage stellen zum Thema Wirkungsorientierung. Also ich habe das verstanden, was Sie gesagt haben, im Sinne von nicht, wie viele Milliarden ich ausgegeben habe für Klimaschutz und wie viel CO2 ich gespart habe. Rein operativ, wie wird es denn gemacht in anderen Ländern? Weil ich könnte mir schon vorstellen, da kann man natürlich auch viel, naja, interpretieren. Viele der staatlichen Maßnahmen sind ja in ihrer Wirkung schlechter zu fassen. Also ich als Laie jetzt, wenn ich eine Brücke baue und die Leute sparen sich jeden Tag 10 Kilometer Fahrt, dann kann ich das messen, kann ich sagen, da haben 100.000 10 Kilometer gespart, das sind so viele Kilometer, die ich gespart habe und dann habe ich, das kann ich machen. Aber bei anderen Maßnahmen ist es doch immer sehr schwierig, beim Staat das zu kontrollieren.
Ja, das ist keine triviale Ausgabe, aber viele Industriestaaten machen es vor, wie es geht. Man kann schon eigentlich für die meisten Politikfelder Performance messen. Also Politik hat ja nun mal auch Ziele und die Ziele sind ja auch oft nicht vage, sondern sind auch konkret. Und wenn ich Sozialpolitik mache, will ich zum Beispiel Armutsquoten reduzieren. Wenn ich Arbeitsmarktpolitik mache, will ich zum Beispiel die Anzahl von Langzeitarbeitslosen senken oder ich will die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Menschen, sagen wir, innerhalb von 6 Monaten wieder einen Job finden und der dann auch trägt. Wenn ich Verkehrspolitik mache, will ich nachhaltige Verkehrsmittel fördern. Ich will vielleicht auch zum Beispiel die Anzahl der Unfälle senken, ne, durch sichere Straßen. Also eigentlich alles, was ich gerade so ein Beispiel erwähnt habe, kann man quantifizieren. Und man kann quantifizieren, wie das mit den Wiedereintrittschancen von Arbeitslosen ist nach bestimmten Arbeitsmarktprogrammen. Man kann Armutsquoten quantifizieren. Ne, man kann Verkehrsunfälle quantifizieren. Und wenn man dann schaut, so zu Ländern, die schon Wirkungsorientierung machen, nehmen wir mal Österreich. Wenn Sie da den Bundeshaushalt Österreichs nehmen, da haben Sie zu jedem Ministerium nicht einfach die Zahl, sondern die haben Sie genau solche Indikatoren, dass das Verkehrsministerium sagt, wir haben hier die Unfallentwicklung und wir schreiben jetzt mal für die kommenden 3 Jahre fort, wie wir uns das so vorstellen und dafür wollen wir dieses und jenes Budget einsetzen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich dann, dass das dann auch tatsächlich analysiert wird. Also zur Wirkungsorientierung gehört Evaluieren. Und da kommt der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, die Politik kann das dort drehen und wenden, wie sie will. Da ist schon was dran. Aber die Gefahr kann man natürlich eingrenzen, wenn Sie neutrale Evaluationen haben. Also Evaluation nach hohen methodischen Standards. Ne? Und da machen uns zum Beispiel die Angelsachsen, machen uns das vor, wie das geht. Dass dort nicht Referate sich selber evaluieren. Das ist, in Deutschland wird viel evaluiert, aber ein typischer Ansatz in Deutschland ist noch, dass ein Referatsleiter sein eigenes Programm evaluiert. Und da wissen wir alle, bevor der anfängt, was da rauskommt, dass das ein tolles, erfolgreiches Programm ist. Und das würden die Briten nicht zulassen. Die würden sagen, da muss schon mal eine neutrale Stelle im Ministerium oder vielleicht im anderen Ministerium oder vielleicht auch private Evaluatoren müssen daran und sich das Programm neutral anschauen. Und wir haben da als ZEW zusammen mit Deloitte im letzten Jahr ein großes Gutachten fürs Bundesfinanzministerium gemacht. Man muss anerkennen, dass die das auch pushen wollen. Und da haben wir eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen gemacht, wie man die Wirkungsorientierung in Deutschland vorantreiben will. Das sind eben so genauso Sachen wie Evaluation, gute Indikatoren, Ausbildung der Beamten, die das Ganze umsetzen. Man muss denen natürlich auch diese ganzen Grundlagen erstmal beibringen, wegzukommen von der Inputorientierung. Und mit so einer Liste könnte man das konkret angehen. Und da wäre ich schon optimistisch, dass Deutschland innerhalb dieser Legislaturperiode mal mindestens eine Klasse vorrücken könnte in dieser OECD-Klassifikation der guten Wirkungsorientierung.
Ein Virtual Private Network, kurz VPN, kann sehr nützlich sein. Wir bei BTO recherchieren viel in internationalen Medien wie New York Times, Bloomberg, der Financial Times oder dem Wall Street Journal. In manchen Ländern sind bestimmte Nachrichtenquellen oder Wirtschaftsdienste gesperrt. CyberGhost VPN kann dabei helfen, diese Sperren zu umgehen. Einige Finanz- oder Nachrichtenplattformen bieten ihre Inhalte nur in bestimmten Ländern an. Dazu gehören zum Beispiel Aktienmarktanalysen. Gleiches gilt für das Streaming von Wirtschafts-TV-Sendern. Mit CyberGhost VPN werden diese Inhalte zugänglich. Unser heutiger Sponsor CyberGhost VPN bietet dir darüber hinaus noch viel mehr Vorteile und das mit über 15 Jahren Markterfahrung. 38 Millionen Nutzer weltweit belegen die exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet den gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 verschiedenen Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung hast. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Ob du zu Hause oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Ein einziges CyberGhost VPN-Abonnement schützt bis zu 7 Geräte gleichzeitig. Wenn du alle diese Vorteile nutzen willst, dann sicher dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/bto und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/bto. Ach ja, was noch wichtig ist, der CyberGhost-Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar. Mehr Informationen in den Shownotes.
So, jetzt haben wir festgehalten. Also geht's nach Ihnen, lieber Heinemann, sagen Sie, die Politik verpflichtet sich, Einführung von Wirkungsorientierungsmessung, Einführung der doppelten Buchführung auf Bundesebene und zu einer Reform des Sozialstaates, was, habe ich Ihrer Studiennorm im Prinzip darauf hinausläuft, zu sagen, wir deckeln im Prinzip den Anteil der Ausgaben relativ zu bestimmten Größen, zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt, und wir schreiben uns auch vor, dass wir eine bestimmte Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbelastung durch den Sozialstaat nicht überschreiten. Und im Gegenzug würden Sie sagen, dafür, liebe Politiker, kriegt ihr die Möglichkeit, euch etwas zu verschulden. Wie soll es denn jetzt ausschauen?
Genau, ich hatte ja von den 2 Komponenten gesprochen. Fangen wir mal mit der kurzen Frist an, was ja jetzt vielleicht heute oder morgen im Bundestag auch entschieden wird. Also die kurzfristige Ausweitung des Verschuldungsspielraums, zum Beispiel durch ein Sondervermögen für Investitionen. Konzentrieren wir uns mal darauf. Ne? Was wir da sagen, diese kurze Frist, die muss begleitet werden mit einem guten Design, was die Zusätzlichkeit oder man sagt in der Finanzwissenschaft auch die Additionalität dieser Ausgaben garantiert. Was ist mit der Additionalität an der Stelle gemeint? Schauen Sie das Bundeswehr-Sondervermögen, was wir haben. Das war die Folge, dass man die Bundeswehr jetzt zum Teil umfinanziert hat, auch Schulden finanziert aus dem Bundeswehr-Sondervermögen, das im Grundgesetz ja etabliert worden ist. Wenn Sie dann aber gleichzeitig in den Kernhaushalt geschaut haben, haben dort die Ausgaben für Verteidigung stagniert, ne, obwohl sie eigentlich hätten steigen müssen. Ne? Also hat man doch eigentlich indirekt die Schuldenfinanzierung des Sondervermögens genutzt, um im Kernhaushalt sich Spielraum zu verschaffen, zum Beispiel dafür den Zuschuss ans Rentensystem eben weiter um Milliarden steigen zu lassen oder eben um Reformen des Bürgergelds zu verweigern. Und das heißt, wir brauchen jetzt bessere Regeln als beim Bundeswehr-Sondervermögen, diese Zusätzlichkeitsregeln. Und da machen wir einen konkreten Vorschlag. Der sieht folgendermaßen aus, dass wir den Finanzplan des Jahres 2024 nehmen. Mit jedem Bundeshaushalt wird auch ein Finanzplan für die nächsten Jahre vorgelegt. Der ist erstmal unverbindlich. Aber da steht so dann, wie sollen zum Beispiel die Ausgaben für die Bundeswehr steigen? Und da lesen wir, nach Finanzplan soll im Kernhaushalt im Jahr 2028 schon über 70 Milliarden Euro für die Bundeswehr ausgegeben werden. Und da sagen wir, lasst uns diesen Finanzplan, der 24 geschrieben ist, jetzt verbindlich erklären und festschreiben, dass nur Dinge finanziert werden dürfen aus dem Sondervermögen, die über die Ansätze im Finanzplan hinausgehen. Dann sind nämlich die Ambitionen, die wir damals schon aufgeschrieben haben, die werden aus dem Kernhaushalt, aus laufenden Einnahmen finanziert, halten den Druck aufrecht, im Kernhaushalt auch Prioritäten neu zu setzen und garantieren dann aber gleichzeitig, dass das Geld, was jetzt zusätzlich kommt, dass das auch zu zusätzlichen Ausgaben für Investitionen, aber auch für Verteidigung führt. Bei Verteidigung, weil ja da ja jetzt CDU und der Union und SPD mit dieser Quote arbeiten, da bedeutet unser Vorschlag, dass die Quote unbedingt hochgesetzt werden muss. Also zur Erinnerung, es steht ja im Raum der Vorschlag, alle Verteidigungsausgaben oberhalb von 1% Schulden zu finanzieren oder nicht auf die Schuldenbremse anzurechnen. Und im Finanzplan finden Sie aber schon, dass eigentlich im Kernhaushalt schon mal 1,5% finanziert werden sollte. Also muss diese Quote unbedingt hochgesetzt werden. Dass es heißt, nur Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,5% dürfen Schulden finanziert werden. Das würde auch hier die Zusätzlichkeit sichern. Also das wäre eine gute Leitplanke für diese kurzfristigen Finanzierungsbedarfe.
Das verstehe ich. Also im Prinzip wirklich zu sagen, diese Additionalität, sagt man ja dazu, dass man die sicherstellt, ist ja ein Hauptkritikpunkt jetzt auch, dass das nicht der Fall ist. Im Gegenteil, ich glaube, der aktuelle Vorschlag ist ja 1%. Das heißt, man schafft sich schon mal 0,5% für andere Dinge. Und das ist ja genau das, was wir beide nicht wollen, weil das fließt dann in irgendwelche anderen Dinge, wie den Konsum zum Beispiel. Das ist die Kurzfristmaßnahme. Jetzt wollen wir ja, sagen Sie ja auch, naja, wir könnten eigentlich immer mit Sondervermögen weitermachen. Wir könnten auch eigentlich jetzt immer mit Sondervermögen agieren. Aber Sie sagen trotzdem, nee, lasst uns mal eine grundlegende Reform der Schuldenbremse machen. Also lasst uns mal von dieser heutigen Regel abweichen und dem Staat erlauben, mehr Schulden zu machen.
Ja, genau. Das ist unsere Idee des sogenannten Zukunftshaushalts. Natürlich geht es ja dabei auch immer, schöne Namen zu finden. Aber ich glaube, wir finden nicht nur einen schönen Namen, sondern auch wirklich Substanz, dass wir sagen, wir gehen von der Schuldenbremse zu einem Regelwerk, was wir den Zukunftshaushalt nennen. Und dieser Zukunftshaushalt, der übernimmt tatsächlich ein paar Dinge der alten Schuldenbremse, zum Beispiel diese berühmte 0,35%-Grenze, dass der Bund in normalen Jahren 0,35% Schulden machen darf. Wir haben auch kein Problem damit, wenn, wie das jetzt Union und SPD sich vorstellen, man diese moderate Schuldengrenze auch den Ländern ermöglicht. Das wird die Dinge nicht ändern und das wird auch nicht die Schuldentragfähigkeit Deutschland gefährden. Unsere echte Innovation ist aber jetzt, dass wir sagen, wir sollten Regierungen künftig erlauben, dann darüber hinaus Schulden zu machen, wenn sie die Zukunftsausgaben hochfahren. Zukunftsausgaben, damit haben wir uns in den letzten Jahren intensiv beschäftigt, die würden wir definieren als all die Ausgaben, die einzahlen auf Kapital in einem breiten Sinne. Der Investitionsbegriff, das ist ja die Krux mit dem Investitionsbegriff, dass der betonorientiert ist. Und es gibt auch Kapital, was wir Humankapital nennen, also Bildung von Menschen. Ist ein enorm wichtiges Kapitalgut, vermutlich viel wichtiger als Beton. Und wenn eine Regierung sich hier engagiert, sollte man das belohnen. Aufwendungen für Forschung, Innovationen sind natürlich entscheidend, auch für die Wachstumsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Denken wir an KI-Revolution und diese Dinge. Und natürlich auch Dinge, die unser Naturkapital sichern, sind ja gerade zukunftsorientiert. Und all diese Dinge haben politisch das große Handicap, dass jeder zwar gerne darüber redet, aber wenn es um die Frage geht, soll man denn jetzt wirklich ein großes Forschungsprogramm auflegen oder soll man nicht doch eher die Mütterrente einführen, dann gewinnt man Wahlen eben typischerweise nicht mit dem Forschungsprogramm, sondern eher mit der Mütterrente. Und wie sieht unser Zukunftshaushalt jetzt aus? Wir sagen, diese Zukunftsausgaben dürfen nicht permanent einfach so schön finanziert werden, aber immer dann, wenn diese Zukunftsausgaben steigen, im Vergleich zu einem 10-Jahres-Durchschnitt. Also wenn eine Regierung sagt, wir machen viel mehr als unsere Vorgänger, dann sollte dieser Zuwachs, sollte schuldenfinanziert werden. Wie kommen wir auf so eine 10-Jahres-Regelung? Das hat erstmal eine Anreizwirkung. Das würde nämlich bedeuten, dass die Regierungen, die Geld umschichten in Richtung Zukunftsausgaben, die werden belohnt. Die würden einen höheren Verschuldungsspielraum bekommen. Wenn umgekehrt eine Regierung sagt, nee, ich will jetzt, interessiert mich nicht alles nicht, ich will jetzt wirklich nur noch Sozialausgaben hochfahren und die Zukunftsausgaben runterprügeln, weil ich mich einfach nur für die Gegenwart interessiere, die würden nach unserer Formel sofort bestraft mit einem Malus. Also die dürfte nur noch weniger Schulden machen, als es die bisherige Schuldenbremse zulässt. Und eine Regierung, die so konstant bleibt und sagt, ja, wie die Zukunftsausgaben, wir fahren die mal hoch, aber dann bleiben wir auf dem Niveau, die wäre damit konfrontiert, dass die Verschuldungsmöglichkeiten langsam wieder abfallen würden. Weil immer so ein Vergleich mit so einem gleitenden 10-Jahres-Fenster zur Anwendung kommt. Also das Modell hätte wunderbare Anreize. Es wird genau die Anreize setzen, die wir brauchen. Und es geht im Grunde in Richtung dieses Kapitalerhalts, weil auch ein Kapitalstock, den man aufbaut, der verliert ja wieder an Wert. Das Humankapital entwertet, die Investitionen entwerten, auch Technologie veraltet und so weiter. Das heißt, wir dürfen eigentlich nicht auf Dauer Schulden finanzieren, wenn wir einfach nur so ein konstantes Niveau an Zukunftsausgaben fahren, weil das wird irgendwann bedeuten, dass wir auch einen konstanten Kapitalstock haben und dann nicht mehr der Nachwelt ja höhere Werte hinterlassen. Also ich glaube, der Zukunftshaushalt hat, um das nochmal zusammenzufassen, zwei Vorteile. Konzeptionell ist er sehr nah einer Nettoinvestitionsidee und von den Anreizen her macht er genau das, was die Schuldenbremse bisher nicht geleistet hat. Er gibt den Regierungen mehr Geld, die die Zukunftsausgaben hochfahren.
Ja, und es würde auch, glaube ich, automatisch dazu führen, dass die Schulden nicht in aller Ewigkeit steigen können, weil es würde ja logischerweise irgendwann so, wenn sie nicht jedes Jahr die Investitionsquote hochfahren, wenn sie irgendwann mal auf einem bestimmten Level sind, dann würde man sich also asymptotisch, würde man ja dann quasi wieder zum Zustand kommen, auf einem höheren Level, sage ich jetzt mal, wo aber dann im Prinzip keine weitere Schuldenfinanzierung mehr möglich ist gegenüber dem Status quo.
Ja, ganz genau so ist das. Das haben wir auch in so ein paar anschaulichen Simulationen in unserem Papier gezeigt. So eine Regierung, die jetzt ambitioniert anfängt, die hat schon eine ganze Legislaturperiode, hat die wirklich mehr Verschuldungsspielraum. Wenn die Zukunftsausgaben von 100 auf 150 Milliarden zum Beispiel steigen, das wäre etwa das Jahresvolumen des jetzigen geplanten Infrastrukturfonds, dann würden da 50 Milliarden mehr Schulden pro Jahr drin, aber eben nicht auf Dauer. Wenn man dann bei den 150 Milliarden Zukunftsausgaben verbleibt, dann wird das jedes Jahr weiter absacken und nach 10 Jahren hätte man keinen Verschuldungsspielraum dafür mehr aus nachvollziehbaren Gründen, weil dann wäre man im neuen Gleichgewicht des Kapitalstocks und wenn der dann nicht weiter steigt, dann darf auch nicht mehr verschuldet werden. Also das ist auch so generativ, von der generativen Gerechtigkeit genau das, was wir brauchen, dass man nämlich nur dann sich verschuldet, wenn man den Kapitalstock wirklich ausweitet. Und wenn man den Kapitalstock nicht ausweitet, darf man sich nicht verschulden. Und wenn man den Kapitalstock sogar schrumpfen lässt, dann muss man eben auch sehen, dass man auch Schulden zurückzahlt, weil sonst schiebt man ja Belastungen in der Gesamtbetrachtung auf die nachfolgende Generation.
Ja, und vor allem würde die Bilanz würde ja zeigen, dass der Kapitalstock verfällt. Und das ganze Modell hat übrigens noch einen weiteren Vorteil, glaube ich zumindest. Es würde ein Problem lösen, perspektivisch, was wir ja auch haben. Wir haben ja nicht unbedingt einen Geldmangel, wir haben ja oftmals einen Personalmangel in den Bauämtern, in den Planungsämtern, Ingenieur. Und wenn man jetzt natürlich so ein System macht wie Ihres, dann würde es ja quasi eine Verstetigung der Ausgaben bewirken und würde damit den Aufbau entsprechend qualifizierter Mitarbeiter beim Staat, aber auch bei den Lieferanten ermöglichen.
Es würde eine große Berechenbarkeit erlauben, das stimmt. Gerade wenn eine Regierung auf so einen dauerhaften Zuwachs einschwenkt, dann wäre da eine große Berechenbarkeit da. Ich möchte aber auch hier vielleicht doch nochmal betonen, zum ersten Teil des Gesprächs, dass dieser Zukunftshaushalt natürlich dann am besten funktioniert, wenn wir auch hier einen stark wirkungsorientierten Ansatz fahren. Denn natürlich können Sie mir jetzt auch entgegenhalten, ist ja schön und gut mit den Zukunftsausgaben, aber allein dadurch, dass ich jetzt, sagen wir mal, das Gehalt eines Lehrers verdopple, wird ja nicht die Bildung doppelt so gut. Aber in unseren Zukunftsausgaben würde das anschlagen. Und daher muss ich unbedingt das begleiten, auch mit einer sorgfältigen Prüfung. Sind denn diese Maßnahmen, die ich da mache, haben die denn auch Wirksamkeit? Sonst fange ich ja wieder nur an, inputorientiert Schulden zu machen ohne Wirksamkeit. Und daher sagen wir auch, beanspruchen wir auch schon, dass wir so ein Modell aus einem Guss haben, wo sich jedes Element wechselseitig verstärkt. Der Zukunftshaushalt alleine würde nur begrenzte Vorteile bringen. Aber wenn der Zukunftshaushalt mit der konsequenten Wirkungsorientierung einhergeht, dann können wir natürlich den Impact maximieren.
Ja, vor allem haben Sie noch einen weiteren Vorschlag, den ich jetzt noch an Sie daran erinnere. Sie haben ja noch einen Vorschlag, dass das Ganze von neutralen Dritten überwacht wird, weil Sie ja den Politikern nicht trauen, sie selbst zu überwachen. Aus gutem Grunde würde ich jetzt sagen.
Ja, das ist ein wichtiges Element. Einfache Regeln wie die alte Schuldenbremse, die haben ja einen riesen Vorteil. Man kann sie nur sehr schwer umgehen. Die alte Bundesregierung hat es versucht, oder viele Bundesregierungen haben es immer versucht, mit Sondervermögen, die zum Gehen. Aber da hat das Bundesverfassungsgericht dann ja mit seinem doch sehr mutigen Urteil zu den Nebenhaushalten doch eine enge Grenze gezogen. Das hat ja im Grunde die ganze Haushaltskrise ausgelöst. Also die alte Regel war relativ simpel, weil sie einfach sagt, Kreditaufnahme begrenzt bei 0,35 und Notlage, ja, dann muss aber auch bitte eine Notlage da sein. Und das hat funktioniert. Was wir jetzt machen, ist ja unser Regel komplexer. Ökonomen neigen immer dazu, sich ganz komplexe Regeln auszudenken, weil wir denken, es muss doch intelligenter gehen als diese ganz schlichte Regel. dann wird es zwar intelligenter, aber es wird natürlich auch, es öffnet alle möglichen Türen für Umgehungen. Man denkt bei den Zukunftsausgaben. Also ich kann mir vorstellen, wie ein Tag nach Einführung des Zukunftshaushalts, wie ganz kreative Arbeitsgruppen in den Ministerien anfangen, ihre Ausgaben umzuklassifizieren in Richtung Zukunftsausgaben, obwohl sie eigentlich das Gleiche machen wie bisher. Ne? Und daher sagen wir, wenn man so eine Regel macht, die komplexer wird, dann müssen wir unbedingt auch die neutrale Überwachung stärken. Das war auch nicht unsere Idee, das war schon die Idee, die ein sehr guter Vorschlag vom wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Mein Kollege Eckhard Janebar hat den Vorsitz dort aufgebracht haben. Die hatten diese goldene Regel empfohlen, also sehr stark investitionsorientiert. Aber die haben auch gesagt, wenn wir in die Richtung gehen, Nettoinvestitionen, schon da brauchen wir unbedingt unabhängige Überwachung. Und das braucht man für unser Konzept erst recht. Konkret haben wir es gesagt, wir haben gesagt, lassen wir doch ein Trio verantwortlich machen. Ein Trio aus Deutscher Bundesbank, Bundesrechnungshof und Sachverständigenrat. Und was mir wichtig ist bei der politischen Überwachung, weil man oft da Kritik bekommt und sagt, ihr jetzt wollt ihr die Parlamente entmachten, überhaupt nicht. Also die Parlamente würden weiter entscheiden und so. Die einzige Aufgabe der unabhängigen Wächter wäre, die Berechnung der Zukunftsausgaben zu überprüfen, dass diese Berechnung substanziell ist. Die würden keine Entscheidung über Steuern, über Ausgabenstruktur oder sonst was treffen. Die würden einfach sagen, das hier ist der Zuwachs oder der Rückgang an Zukunftsausgaben und alles andere müsst ihr im Parlament entscheiden.
Das klingt alles sehr vernünftig. Jetzt muss ich dazu sagen, warum sollten Politiker das beschließen, habe ich mich gefragt. Weil ich finde ihr Modell super in allen Aspekten. Aber für die Politik ist es doch eigentlich saublöd, weil sie sind extrem eingeschränkt. Weil wir sehen es ja jetzt gerade, kaum ist Geld auf dem Tisch, wird anderes gemacht. Wieso sollten Politiker dem zustimmen?
Ja, auch darüber haben wir uns durchaus Gedanken gemacht. Also es gibt ja in der Politik große, auch unterschiedliche ordnungspolitische Sichtweisen. Wir haben fiskalisch konservative, wir haben fiskalisch progressive. Es gibt Leute, die finden Verschuldung gut, es gibt Leute, die finden Verschuldung per se gefährlich und so. Und ich denke, unser Paket bietet eigentlich allen Seiten was. Nehmen Sie mal die fiskalisch-konservativen. Wenn ich jetzt lästere, würde ich sagen, manche würden ja vermuten, dass es davon sogar in der CDU noch welche gibt, ne, fiskalisch-konservative. Die würden doch sagen, wir wollen schon weiter gute Leitplanken haben. Und unser Modell gibt wirklich gute und effektive Leitplanken, ne, die da garantiert sind. Wenn Sie jetzt die fiskalisch sagen, aber progressiven sehen, die sagen, auch wir wollen aber mehr Spielraum, Gerechtigkeit spielt eine große Rolle. Und dann bietet unser Modell, denken Sie an die doch Möglichkeiten, einen großen Bildungsinvestitionsschub auch temporär Schulden zu finanzieren. Das sollte auch, sagen wir mal, für Progressive, die sehr viel Wert auf Chancengleichheit, auf gleiche Startchancen im Leben legen, sollte das doch eigentlich attraktiv sein.
Ich frage mal umgekehrt, Herr Heinemann, wenn jetzt die Politiker sich auf einen anderen faulen Kompromiss einigen, also wenn die sagen im Prinzip, okay, 200 Milliarden noch für Klimaschutz, Klammer auf, natürlich ohne jegliche Wirkungsorientierung, Klammer zu, dann stimmen wir da schon zu und wir weichen allgemein auf und sagen pauschal, der Staat darf mehr Schulden machen. Einfach mal so den einfachen Weg. Welches Risiko würden Sie dann sehen, wenn man quasi die Schuldenbremse aufweicht und eben nicht das ZEW-Modell nimmt?
Ja, das Risiko kann man schon sehr deutlich sehen. Das Risiko kann man schon sehen, wenn man das Sondierungspapier von Union und SPD sich anschaut. Weil das Sondierungspapier, das kommt ja mit allen möglichen Dingen, die eigentlich der alten Regierung nicht möglich waren. Ich pick mal ein Beispiel raus, weil wir uns da auch als ZDW so engagiert haben. Das ist die ermäßigte Mehrwertsteuer in der Gastronomie, ne? Die nach allen Evaluationen allenfalls in der Pandemie ein sinnvolles Instrument war, als Kriseninstrument, aber natürlich nicht auf Dauer sinnvoll ist. Warum? Weil Reiche geben viel mehr Geld aus in Restaurants als arme Menschen und das ist ein sehr ungenaues Instrument und mit gleichem Recht wie die Restaurants könnten wirklich viele Dienstleister sagen, wir wollen aber auch die niedrige Mehrwertsteuer. Also ist eigentlich ein Wahlgeschenk, was ist eine Steuersubvention, die sehr teuer ist, 4 Milliarden im Jahr. Überlegen Sie mal, was ist auf 10 Jahre, was das für Beträge sind, die hier zusammenkommen. Und das will die Union oder will Union und SPD zusammen jetzt schon wieder rausreichen als Geschenk. Und auf so eine Idee kann man überhaupt nur kommen, wenn man meint, man hat wieder irgendwo eine Verschuldungsmöglichkeit, wo man die anderen Prioritäten finanzieren kann. Denn die alte Regierung konnte das nicht finanzieren. Sie hat das eben nicht verlängert aus Budgetzwängen. Und das ist aber für mich nur sozusagen ein kleines Symbol für das große Problem, was dann hochkommt. Wir brauchen eigentlich ja eine umfassende Reform der sozialen Sicherungssysteme. Und die Sachen stehen zwar auch im Sondierungspapier, aber die stehen unglaublich vage und die stehen eigentlich von den Andeutungen oder in den Konkretionen, denken Sie an Mütterrente oder auch ein angemessenes Rentenniveau, also in Richtung Haltelinienidee, die gehen komplett in die Richtung, den eigentlichen Reformbedarf zu negieren. Also daher ist so meine Sorge, wenn ich da so einen Punkt bringen würde, die Sorge, dass so einfach ein Schleifen der Schuldenbremse dazu führt, dass wir jetzt wieder schuldenfinanziert den deutschen Reformstau in der Sozialpolitik weiter bestehen lassen. Und das wäre ein fatales Ergebnis.
Ich würde ganz gerne noch blicken auf die EU, weil Sie sind ja auch ein Fachmann für die EU. Ich habe auch schon ein paar Mal versucht, Sie schon mal zu bekommen von meinem Podcast, wenn es um Euro- und EU-Themen ging. Jetzt ist es ja so, viele haben ja gesagt, wir müssen so stabil sein in Deutschland als Anker für den Euro. Und das haben wir auch gesehen, kaum haben wir kam diese Schuldenbillion auf den Tisch, sage ich mal, sind die Zinsen gestiegen und die Zinsen sind für alle anderen auch gestiegen. Und die anderen können sich höhere Zinsen noch weniger leisten als Deutschland, weil sie schon hoch verschuldet sind. Darum haben viele gesagt, na, wir müssen solide sein. Ich persönlich, ich bin im anderen Camp, hier immer gemeint, es ist Quatsch, wenn wir solide sind, weil dann kaufen wir den anderen nur Zeit, weil denn irgendwann kommt die Krise trotzdem, die kommt ein bisschen später. Ich meine, wie ordnen Sie denn jetzt eine andere Schuldenpolitik in Deutschland im Gesamtkontext von der EU, vor allem vom Euro ein?
Ja, darüber ist jetzt auch schon viel reflektiert worden. Auch die Frage, wie können wir eigentlich die Kapitalmarktreaktionen auf diesen sich abzeichnenden Schuldenkurswechsel in Deutschland interpretieren, denn es gab ja doch sehr ausgeprägte Kapitalmarktrestriktionen. Sie haben das angesprochen. Die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen ist sehr schnell nach oben geschossen. Und im Geleitzug sind auch die anderen Renditen anderer Euro-Länder mit nach oben geschossen. Und da gab es jetzt so ein Camp. Es gab dann ein sehr lesenswertes Policy Brief der Kieler Kollegen. Die haben gesagt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn die Zinsen nach oben schießen, dann ist das doch ein Indikator einer höheren Wachstumserwartung. Und die haben sich dann auch die CDS, die Credit Default Swaps, angeschaut, die eine Auskunft darüber geben, ob eine Bonitätsverschlechterung Deutschlands eingetreten ist. Haben wir vorhin gemeint, die ist nicht eingetreten. Also Deutschland gilt auch mit diesen Schuldenplänen immer noch als erstklassiger Schuldner und sagen, offensichtlich gutieren das doch die Märkte. Und auch der Euro ist in den letzten Wochen stark gegenüber dem Dollar. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich fürchte, dass die Kollegen das fehlinterpretieren, diese Kapitalmarktentwicklungen, denn die Euro-Stärke der letzten Wochen ist viel eher und viel plausibler erklärbar als eine Dollar-Schwäche, weil sich derzeit die ganzen fatalen ökonomischen Konsequenzen der Trumpschen Handelspolitik für die USA selber immer deutlicher zeigen. Wir haben Rückfall des amerikanischen Konsumentenvertrauens, wir haben wachsenden Pessimismus. Das erklärt natürlich den Dollaranstieg. Also ich glaube, es ist ein bisschen eine deutsche Hybris, dass man meint, man kann den Dollar abwerten lassen, weil man in Deutschland irgendwie neue Schuldenpläne macht. So bedeutsam ist in Deutschland auch nicht. Zweites Argument, dieser Zinsanstieg, der reflektiert meines Erachtens was ganz anderes. Der reflektiert nicht eine steigende Wachstumserwartung notwendigerweise, sondern der reflektiert die Erwartung, dass offensichtlich künftig in kommenden Jahren die Märkte geflutet werden mit deutschen Staatsanleihen. Man hat den Deutschen immer vorgeworfen, durch eure Schuldenbremse, ihr haltet eigentlich die Safe Assets, die sicheren Wertpapiere, die deutschen Anleihen, künstlich knapp. Knappe Wertpapiere, die führen eben dazu zu einer hohen Nachfrage, die Preise sind dann hoch, das heißt die Zinsen, die Rendite der Bundesanleihen sind niedrig und jetzt ändert sich die Perspektive. Und das ist das, was Isabel Schnabel, Boardmitglied der Europäischen Zentralbank, ja jetzt die Anleiheflut genannt hat. Und Deutschland setzt sich jetzt an die Spitze der Anleiheflut, will jetzt die Märkte mit Staatsanleihen fluten. Und das heißt, da ist plötzlich überhaupt kein Mangel mehr da. Und wenn so ein großer Angebot an Anleihen kommt, auf eine begrenzte Nachfrage trifft, dann fallen eben die Preise dieser Bundesanleihen und damit steigen die Zinsen. Also ich fürchte, dass dieser Zinsanstieg eigentlich nur steht für die Erhöhung des gleichgewichtigen Zinses angesichts dieser Anleiheflut und nicht dafür steht, dass wer weiß, was für eine optimistische Wachstumserwartung jetzt da ist. Da würde ich denken, dass die Kieler da ein bisschen die Sache fehlinterpretieren. Und das ist eine Belastung für ganz Europa. Und das sehen auch, wie die alle Zinsen nach oben gehen. Und die deutschen Zinsen sind jetzt vielleicht gestiegen von 2,4 auf 2,8. Aber wenn 0,4er Anstieg für Italien, dann auf 4% oder so, ist schon eine wirklich ernsthafte Sache. Oder auch Frankreich liegt jetzt deutlich über 3%. Also das sind schon Zinskosten, die jetzt alle treffen werden, die übrigens auch die Europäische Union selber trifft. Die Europäische Union selber will ja jetzt auch 150 Milliarden locker machen für Verteidigung, für gemeinsame Verteidigungskredite. Und auch die ist ja mit den hohen Zinskosten konfrontiert. Also das ist ein Preis, den müssen alle Europäer zahlen. Was uns eins klar macht, ne? Also es gibt ein großes Missverständnis in der Debatte über die Schuldenbremse, das Missverständnis, dass die Grenzen unserer Verschuldung nur im Grundgesetz stehen. Und das ist falsch. Die Grenzen unserer Verschuldung, die werden an den Kapitalmärkten definiert. Und diese Grenzen könnten doch bindender sein, als sich das viele vorstellen.
Bin ich sofort bei Ihnen. Ich habe drei Nachfragen, wenn ich kurz darf. Zum einen ist ja so, mit dem Wachstum habe ich auch gewundert. Ich habe es auch gelesen aus Kiel. Ich dachte mir so ein bisschen, na gut, vielleicht möchte man sich selber die eigene Rolle bei dem Thema, ich habe da die Box der Pandora geöffnet, vielleicht wieder ein bisschen reformieren. Die Frage ist ja für mich gewesen, es müsste das Wachstumspotenzial steigen, damit die Zinsen steigen, müsste das Wachstumspotenzial hochgehen. Und ich glaube, die Maßnahmen, die jetzt zumindest angedacht sind, sind ja nicht gerade potenzialwachstumsfördernd, sondern sind eigentlich nur temporär vielleicht, schaffen die so einen kurzen Sugar-Rausch, der, finde ich mit meiner zweiten Frage, ja unter Umständen auch inflationär wirken kann. Ich habe gerade Hans-Werner Sinn gehört im Interview, der meinte, naja, diese Staatsverschuldung würde tendenziell strukturell eigentlich eher ein bisschen Inflationsrate hochtreiben. Was sagen Sie zum Thema Wachstumspotenzial und Inflation?
Ja, Wachstumspotenzial kommt wirklich genau darauf an, ob die Investitionen auf Verteidigungsausgaben wirklich zielgenau ausgegeben werden. Ich glaube schon, wenn das gelingt, wenn die additionell sind und wirklich, ich meine, wir haben ja Engpässe in der deutschen Infrastruktur. Das, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wenn die jetzt angegangen würden, wie eine große Modernisierung, sagen wir mal, der Infrastruktur, der digitalen Netze bekommen, wenn wir einen Schub bekommen, vielleicht auch in bestimmten Innovationspolitiken, das kann schon das Potenzialwachstum auch erhöhen, ne? Aber eben nur, wenn es nicht zweckentfremdet wird. Und daher sieht man, wie entscheidend diese Frage der Nutzung der Gelder auch für die Wachstumsfrage ist. Das erinnert mich alles an den Corona-Wiederaufbauplan mit seinen 57 Milliarden oder de facto 800 Milliarden Euro, wo man dann uns im Jahr 2000 versprochen hat, jetzt werden Wachstumswünsche wahr, wir schieben das Potenzialwachstum Europas hoch. Wo ist es denn? Wo ist es denn im Jahr 2025, der Effekt vom Corona-Wiederaufbauplan? Wir müssten ja in blühenden Landschaften leben sozusagen, wenn der all die Versprechen erreicht hat. Also es gibt immer unglaubliche Fantasien, wenn die Hunderte von Milliarden Schulden finanziert auf den Tisch gelegt werden. Aber die Realität sieht oft das anders aus. Und dann ist die Inflationsfrage absolut stichhaltig. Das hängt natürlich immer davon ab, wie die Europäische Zentralbank sich verhält. Vom Makromix ist es so, das Lehrbuch würde sagen, wenn jetzt die Fiskalpolitik anfängt, Vollgas zu geben, muss die Zentralbank, die Geldpolitik eigentlich eher auf die Bremse gehen. Daher ist jetzt die Frage, ob die Europäische Zentralbank den Mut und die Entschlossenheit hat, gegebenenfalls eine doch wieder sehr stark expansive Fiskalpolitik auszubremsen, zum Beispiel durch ein Ende des Zinserhöhungskurses. Und da kommt es drauf an, ja.
Und da komme ich zu meiner Abschlussfrage nochmal auf den Euro zurück. Also wir hatten ja jetzt schon vor der deutschen Kurswende bezüglich Fiskalpolitik, hatten wir schon das Thema, dass die Zinsen eigentlich für die Staaten, namentlich Frankreich und Italien, eigentlich zu hoch sind, die ja das Haushaltsprobleme dort verschärft haben. Jetzt sind die Zinsen weiter gestiegen. Die EZB meines Erachtens, meine Vermutung, kann eigentlich nicht so handeln, wie sie laut Lehrbuch handeln sollte, wie Sie es gerade beschrieben haben, weil das die Probleme der Staaten verschärft. Ist das im Prinzip so, dass quasi unserer Bereitschaft, mehr Schulden im Inland zu machen, letztlich auch dazu führt, dass der Druck auf uns wächst, auf europäischer Ebene weiteren gemeinsamen Schulden zuzustimmen?
Ja, ich glaube, gemeinsame europäische Schulden, der Appetit, der ist doch vielen vergangen nach den Corona-Schulden. Weil als wir die Corona-Schulden gemacht haben in Europa, das waren ja noch die Zeiten, als die Beschlüsse fielen, als man 1% oder so Zinsen gezahlt hat, das schien ja alles völlig umsonst zu sein. Und gemeinsame Schulden heißen aber jetzt, dass der EU-Haushalt, die ja sofort vom Moment der Anleiheemission an verzinsen muss, jetzt schon mit 3,5% für 10-Jahres-Papiere. Und jetzt kommt ja noch die Frage dazu, die auch die Corona-Schulden müssen ja, da muss die Tilgung anfangen. Und im EU-Haushalt fangen jetzt auch schlagartig an, Zinsen und Tilgung andere Ausgaben zu verdrängen. Also auch dort merkt man, Schulden gibt es nicht umsonst. Dann kommt eben hinzu, dass EU-Schulden ja eigentlich nur für die Länder wirklich attraktiv sind, die verglichen mit der EU eine viel schlechtere Bonität haben. Und weil die EU eigentlich so enttäuschende Finanzierungskonditionen hat, gibt es gar nicht so viele Länder, die sich über eine EU-Finanzierung besser stellen können. Nehmen Sie die ganzen Osteuropäer. Die Osteuropäer werden nicht so begeistert sein, gemeinsam in Risiken für Südeuropa einzutreten, für noch höhere Schulden, nur weil sie vielleicht marginal bessere Konditionen realisieren können. Also ich glaube nicht, dass der Druck in Richtung EU-Schulden dieses Mal so groß sein wird. Sie sehen es auch an den Vorschlägen von der Leyen. Das war jetzt ein relativ bescheidener Vorschlag, was die EU-Finanzierungskomponente der Verteidigung anbelangt. Das Gros sollen die Mitgliedstaaten selber finanzieren.
Ich hoffe, Herr Professor Heinemann, dass Sie da recht haben. Ich würde sagen, an dieser Stelle danke ich Ihnen mal ganz herzlich für die Diskussion, für den wirklich guten Vorschlag. Ich wünsche, Sie werden erhört. Und ich hoffe, wir können bei anderer Gelegenheit, wenn es um Euro und die EU geht, mal wieder miteinander plaudern. Auf jeden Fall an dieser Stelle erst einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung und das gute Gespräch.
Soweit mein Gespräch mit Professor Friedrich Heinemann. Ich finde den Vorschlag brillant. Ich würde mir wünschen, dass dieser in der kommenden Woche im Bundestag zur Abstimmung stünde und so gesetzt würde. Meine Hoffnungen sind allerdings gering. Wir wissen es, gibt eine ganz große Koalition von links bis in die Mitte hinein gegen jegliche Reform des Rentensystems. Die Linke möchte es nicht. Die SPD möchte es nicht, die Union möchte es nicht. Die Politiker scheuen davor zurück, sich mit der zunehmend größten Wählergruppe überhaupt anzulegen. Das Gleiche gilt für viele andere Bereiche. Die Politik hat darüber hinaus ein großes Interesse daran, weitere Ausgaben zu ermöglichen. Und auch hier haben wir gesehen, es ist parteiübergreifend. Die Union möchte die Mütterrente, die SPD möchte ihre eigenen Programme, jeder hat seine Vorstellungen für weitere Ausgaben. Und deshalb sucht die Politik verzweifelt nach einem Hebel, letztlich die Schuldenbremse auszuhebeln, ohne sich zu begrenzen bezüglich der Mittelverwendung. Und deshalb werden wir am Ende einen faulen Kompromiss sehen, der im Kern nichts anderes ist als die Ermöglichung von weiterem Staatskonsum. Das ist bedauerlich, denn ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit zur Reform dieses Landes. Ich persönlich bleibe dabei. Ich fürchte, in den nächsten 2 Jahren entscheidet es sich, ob es gelingt, in diesem Land eine Trendwende herbeizuführen oder nicht. Wir haben es an anderen Aspekten des Sondierungspapiers gesehen. Ich denke an die Verweigerung eines Kurswechsels im Bereich der Energiepolitik, an den weiteren Glauben an staatliche Industriepolitik und vielen weiteren Themen, dass es eben einen breiten Konsens der deutschen Politik gibt, der letztlich die Realitäten nicht zur Kenntnis nehmen möchte und daran glaubt, die Politik bzw. der Staat wären die Lösung. In Wirklichkeit wissen wir, dass Politik und Staat zunehmend eines der wesentlichsten Probleme dieses Landes sind. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.